D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wissenschaftler beraten Politiker nicht einfach so, wie sie das persönlich vielleicht gerne hätten. Vielmehr gibt es zum Teil genau vorgegebene Spielregeln, zum anderen aber existieren diverse Beratungsmodelle, mit denen sich arbeiten lässt. Wie so oft im Leben, nicht immer sind die nur gut oder nur schlecht, es gibt halt auch dort viele Graubereiche. Der Soziologe Max Weber hat sogar die Gefahr gesehen, dass Politiker irgendwann nur noch so handeln könnten, wie die Experten ihnen das vorgeben. Er hat das als stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit beschrieben. Unser heutiger Redner, Professor Ottmar Edenhofer, nimmt diesen Begriff daher in seinen Vortragstitel mit auf: Ausbruch aus dem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit, Modelle wissenschaftlicher Politikberatung. Edenhofer arbeitet für das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC, in Berlin und für das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er vertritt die Auffassung, dass Wissenschaftler die sogenannten Kartografen sein sollen, um den Politikern Wege zu verschiedenen Zielen aufzuzeigen. Die Kompromiss- und somit Entscheidungsfindung sei aber dann deren Sache. Der Vortrag stammt aus der Vorlesungsreihe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zur Politikberatung vom 11. Dezember 2012 in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Gemeinschaft. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist Edenhofer durch seine Tätigkeit im Weltklimarat der Vereinten Nationen IPCC.
Und als solches beschäftige ich mich tatsächlich auch professionell praktisch mit wissenschaftlicher Politikberatung, denn der IPCC ist das Gremium, das die Regierungen der Welt beraten soll für die internationalen Klimaverhandlungen. Ich möchte aber die nächste Stunde nicht als Co-Chair des IPCC sprechen, denn als Co-Chair des IPCC muss ich mich immer sehr ausgewogen ausdrücken. In der Sprache des IPCC heißt es policy relevant, but not policy prescriptive. Nachdem ich 80% meiner Zeit als Sklave des IPCC arbeite, benutze ich solche Vorträge immer, mich zumindest für eine Stunde als freier Mensch zu fühlen. Und deswegen möchte ich heute Abend meine Meinung sagen, und Sie sollten in gar keiner Weise das, was ich heute sage, dem IPCC zurechnen, sondern ausschließlich meiner eigenen Irrtumsfähigkeit. Aber natürlich ist der Hintergrund der IPCC entscheidend für das Nachdenken über die wissenschaftliche Politikberatung. Ich habe als Student 4 Semester Philosophie studiert und habe nach 4 Semestern mit großer Enttäuschung geglaubt, dass für mich für den Rest meines Lebens das Thema Philosophie ad acta gelegt ist. Und das war auch so, bis ich Vorsitzender des IPCC geworden bin. Denn dort musste ich wieder neu über Philosophie nachdenken. Denn ich habe gemerkt, dass in meiner Tätigkeit im IPCC weniger meine Kompetenz als Philosoph gefragt ist, sondern vor allem meine nicht vorhandene Kompetenz als Psychologe und meine leidlich vorhandene Kompetenz als Philosoph, die ich wieder aufgefrischt habe. Über die psychologischen Aspekte, über die Frage, wie man Konflikte löst, wie man mit den Eitelkeiten von 300 Wissenschaftlern fertig wird, darüber spreche ich heute überhaupt nicht. Sondern ich möchte heute über die Frage sprechen, wie man eigentlich sich sinnvollerweise Modelle wissenschaftlicher Politikberatung vorstellen soll, die zu gleichen Teilen der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit gerecht werden und auch der Relevanz für die politischen Entscheidungen. Und ich möchte Ihnen zunächst einmal vermitteln, dass das alles andere als eine triviale Frage ist. Der Titel mit dem Ausbruch aus dem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit ist mit Bedacht gewählt. Dieser Titel bezieht sich auf eine Aussage von Max Weber, der gewiss wie kein anderer Sozialwissenschaftler und Philosoph über die Frage nachgedacht hat, wie wir in modernen Demokratien mit der Beziehung von Expertenwissen und Expertenherrschaft und wirklichen politischen Entscheidungen fertig werden sollen. Lassen Sie mich mit einem Beispiel beginnen, nämlich das Beispiel, das aus meiner Sicht Wissenschaftsgeschichte schreiben wird, ganz gleichgültig, wie es juristisch ausgehen wird, nämlich die Verurteilung der Erdbebenforscher in L'Aquila eines Erdbebens, das am 6. April 2009 stattgefunden hat, mit 300 Toten und Zehntausenden Obdachlosen. Ich bin kein Jurist und ich kann auch die juristische Güte und die juristische Gravität dieses Urteils nicht beurteilen. Aber zunächst einmal ist entscheidend, dass die Kommission zur Vorhersage großer Risiken verurteilt worden ist, weil sie die Risiken des Erdbebens in der Öffentlichkeit falsch kommuniziert hat. Und weil ich kein Jurist bin, sondern Ökonom, habe ich Ihnen hier ein Bild abgemalt. Da sehen Sie zunächst mal hier die Höhe der Schäden und hier sehen Sie die Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Schäden eintreten. Und das ist ein typisches Phänomen, das uns in der Klimaforschung, aber auch in der Wirtschaftswissenschaft öfter begegnet, dass wir hier einen häufigsten Wert haben, aber dass die Verteilung keine Normalverteilung ist, sondern dass wir hohe Schäden haben, deren Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist. Und in diese Sprache übersetzt wurden die Erdbebenforscher in L'Aquila verurteilt aufgrund der Tatsache, dass sie schlicht und einfach einen gewichtigen Teil der Wahrscheinlichkeitsverteilung abgeschnitten haben und die Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber hohen Schäden nicht kommuniziert haben. Die Hinterbliebenen haben ausgesagt, dass 29 Menschen am 6. April, am Tag dieses Bebens, in ihren Häusern geblieben sind, weil sie den Aussagen der Erdbebenforscher oder den Empfehlungen der Erdbebenforscher geglaubt haben, sich zu entspannen und ein Glas Wein zu trinken. Diese gewichtige Entscheidung des Gerichts, nämlich dass die Fachleute ungenau, unvollständig und widersprüchlich informiert hatten, ist aus meiner Sicht wissenschaftsgeschichtlich von höchster Bedeutung. Denn hier werden Wissenschaftler dafür verurteilt, dass sie Risiken falsch eingeschätzt haben und falsch kommuniziert haben. Das stellt sich aus der Perspektive der Klimaforschung etwas anders dar. Denn gerade der IPCC, der 2007 den Friedensnobelpreis erhalten hat, auch er ist in der Öffentlichkeit zwar nicht juristisch, aber doch moralisch angeklagt worden, dass er jene Ereignisse besonders stark kommunizieren würde, deren Eintrittswahrscheinlichkeit gering, aber deren potenzielle Schadenshöhe besonders groß ist. Man sagt, der IPCC, der Weltklimarat, sei eine Versammlung von Alarmisten, die die Öffentlichkeit ständig in die Irre führen, weil sie Hysterie verbreiten. Und man sagt, eine metaphysisch im Übrigen unausgelastete Gesellschaft, die ihren Transzendenzbezug verloren hat und deswegen besonders anfällig sei für alle Hysterien und apokalyptische Untergangsszenarien, genau diese Klientel würde der IPCC besonders gerne bedienen. Und es sei in der Sache überhaupt nicht fundiert, dass der IPCC gewissermaßen den von Ihnen aus gesehen rechten Rand der Verteilung kommunizieren würde. Diese beiden Schlaglichter mögen Ihnen zeigen, dass die Frage der Risikokommunikation oder anders ausgedrückt die Frage, was objektives Wissen bedeutet und wie man Risiken adäquat auf der Basis wissenschaftlicher Objektivität kommuniziert, alles andere als trivial ist. Und dass je nach Standpunkt und vor allem je nach Schadenseintritt diese Frage sehr unterschiedlich beurteilt wird. Entscheidend scheint mir Folgendes zu sein. Wie immer man die Frage der Risikokommunikation dreht und wendet, sie ist keine naturwissenschaftliche Frage, zumindest keine primär naturwissenschaftliche Frage, sondern es ist eine entscheidungstheoretische Frage. Ob man den rechten Rand der Verteilung kommuniziert, hängt davon ab, in welcher Entscheidungssituation man sich befindet. Wenn man sich die Frage stellt, ob man vor einem Erdbeben fliehen soll, stellt man in einem anderen Entscheidungskontext, wenn man sich die Frage stellt, ob man eine Versicherung abschließen soll oder eben, wenn man einen Deich bauen will, angesichts des Meeresspiegelanstiegs, interessiert einen nicht der mittlere Anstieg des Meeresspiegels, sondern interessiert einen die maximale Höhe des Meeresspiegelanstiegs, weil sich danach die Höhe des Deiches auszurichten hat. Dieser entscheidungstheoretische Kontext oder die Entscheidungssituation ist aber eben gerade nicht eine ausschließlich wissenschaftliche Frage oder anders ausgedrückt, sie lässt sich nicht hinreichend mit den Kriterien der wissenschaftlichen Objektivität beschreiben, sondern hier geht es darum, dass Menschen mit ihren Werthaltungen, mit ihren Präferenzen in die Betrachtung mit einbezogen werden müssen. Und damit stellt sich sofort die Frage, wie geht eigentlich Wissenschaft mit der Beziehung von Werten und Tatsachen um? Und wir haben uns in unserer Kultur daran gewöhnt, dass wir zwischen Werten und Tatsachen streng und scharf unterscheiden. In unserer Kultur ist es Aufgabe der Wissenschaft, Tatsachenurteile zu fällen. Der Kosmos, das Universum der Werte, gehört einem anderen Kosmos an. In unserer Kultur, und damit meine ich die Kultur des beginnenden 21. Jahrhunderts, hat sich daran gewöhnt, dass Werturteile eigentlich nichts mehr und nichts weniger sind als Geschmacksurteile. Also, ich ziehe einen Weißwein, einen Rotwein vor, hat die gleiche logische Struktur wie die Frage, ich halte das Töten von Menschen für moralisch illegitim oder legitim. Darauf werde ich noch zurückkommen. In einem soziologischen Sinne hat sich Max Weber mit der Frage intensiv auseinandergesetzt und aus meiner Sicht ist sein Postulat oder seine Forderung nach der Werturteilsfreiheit der Wissenschaft vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Max Weber in seiner Zeit in hohem Maße darüber besorgt war, dass die Experten die Herrschaft übernehmen und damit die politischen Gestaltungsspielräume geradezu auf Null reduzieren. Das möchte ich Ihnen mal ganz kurz in einem Beispiel erläutern. Max Weber war der Auffassung, dass die Parlamente gegenüber der Bürokratie und der Exekutive gar keine Möglichkeit mehr hätten, zwischen Alternativen überhaupt sie zu identifizieren und zwischen Alternativen zu wählen, weil gewissermaßen alles durch die Bürokratie vorbereitet werde. Und er hat gesagt, wenn man es bei Licht betrachtet, schrumpft der Entscheidungsspielraum der Parlamente auf Null und der Entscheidungsspielraum und die Entscheidungsmacht der Exekutive nimmt exorbitante Züge an. Wenn wir aber, so das Argument von Max Weber, ausschließlich abhängig sind von Experten, wenn uns Experten vorschreiben, wie wir leben sollen, welche Lebensentwürfe wir realisieren dürfen, dann leben wir in einem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit. Und Max Weber hat die Moderne so verstanden, dass wir uns auf der einen Seite durch die Moderne technische Möglichkeiten zuwachsen, aber um mit diesen technischen Möglichkeiten fertig zu werden, benötigen wir die Experten. Die Experten treffen de facto für uns die Entscheidungen und wir delegieren dann gewissermaßen als Laien an die Experten die Frage, wie wir leben wollen. Und dann kommt das Argument von Max Weber, dass er sagt, in Fragen der Wertentscheidung ist aber auch ein Experte Laie. Sofern jeder, der moralisch kompetent argumentieren kann, kann auch moralische Entscheidungen fällen und Experten hätten kein Recht, über Werte und politische Ziele im Namen ihres Expertentums Urteile zu fällen. Und deswegen hat sich Max Weber dazu durchgerungen entschieden, dass er gesagt hat, wir brauchen eine scharfe Trennung zwischen Tatsachen und Werten. Die Wissenschaft ist dafür verantwortlich, die Tatsachenurteile zu fällen, hingegen die Politik die Ziele. Und im Sinne der Sozialwissenschaft hat dann die Sozialwissenschaft lediglich die Aufgabe, Zweckrationalität sicherzustellen. Also wenn mir ein Politiker ein Ziel vorgibt, zum Beispiel die Energiewende durchzuführen, dann hat eben der Ingenieur und der Ökonom die Aufgabe, ihm zu sagen, wie er dieses Ziel nach seiner eigenen Maßgabe möglichst effizient erreicht. Das ist die Arbeitsteilung, die Max Weber vorschlägt. Und er hat versucht, sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass diese Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Politik eigentlich diejenige sei, die zumindest gewisse Entscheidungsspielräume offen lasse und die damit eine Möglichkeit eröffne, dass wir zumindest uns nicht einsperren lassen in dieses stahlharte Gehäuse der Hörigkeit. Ich möchte deswegen in meinem Vortrag folgende Modelle der wissenschaftlichen Politikberatung diskutieren. Das dezisionistische Modell, das ich Ihnen zumindest in seinen soziologischen Bezügen beschrieben habe und für das man gemeinhin Max Weber zuschreibt. Dann möchte ich mich zu einem technokratischen Politikberatungsmodell äußern, das alle entrüstet ablehnen, das aber nach wie vor das gängige Verständnis der Wissenschaft ist. Dann will ich mich mit einem demokratisch-pragmatischen Modell auseinandersetzen, das zunächst mal einen Sammelbegriff darstellt für alle jene Versuche, die die Schwächen des Dezisionistischen und des Technokratischen zu überwinden versuchen, das aber vage bleibt. Und dann möchte ich Ihnen ein pragmatisch aufgeklärtes vorstellen. Das ist das, was ich versuche zu entwickeln und das natürlich nach Maßgabe hier das einzig Richtige ist. Lassen Sie mich beginnen mit dem dezisionistischen Modell. Ich habe Ihnen vorher gesagt, die Arbeitsteilung, die sich daraus ergibt, wäre also, die Politik legt die Ziele fest und die Wissenschaft hat nach der Maßgabe der Zweckrationalität herauszufinden, wie sich bestimmte Ziele realisieren lassen. Ich habe das Ziel der Energiewende genannt. Ich könnte es jetzt für die Zwecke der Klimaforschung präzisieren und sagen, die Politik, und damit meine ich die Klimarahmenkonvention, hat das 2-Grad-Ziel festgelegt. Und was jetzt die Wissenschaft zu tun hat, ist herauszufinden, mit welchem Energiemix zum Beispiel dieses Ziel zu erreichen ist. Und hier habe ich Ihnen ein solches Szenario abgebildet. Und dann informiert die Wissenschaft, die Politik darüber. Und dann ist es eben die Aufgabe der Wissenschaft, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Weg beschritten wird und dass dieser Energiemix umgesetzt wird. Also auf den ersten Blick ein überzeugendes Modell. Die Politik bestimmt die Ziele und die Wissenschaft versucht, werturteilsfrei die Möglichkeiten zu explorieren. Wenn man Wissenschaftler befragt, dann sagen sie, nach diesem Modell sollten wir eigentlich vorgehen. Und es ist klar, hier ist der Politiker mit seinen Zielen, hier sind die Mittel. Das soll der Wissenschaftler herausfinden, das sind die Politiker und die Beamten, die sich dann um die Implementierung kümmern sollen. Was ist aber das Problem an diesem Modell? Das Problem an diesem Modell ist, dass es davon ausgeht, dass sich Ziele und Mittel eindeutig und klar unterscheiden lassen. Vor allem aber, dass wenn wir bestimmte Mittel ergreifen, diese Mittel keine unbeabsichtigten Nebenwirkungen haben, keine negativen Seiteneffekte und auch keine Co-Benefits. Mit anderen Worten, diese feinsäuberliche Trennung, wir delegieren diese Ziele an die Politiker und wir Wissenschaftler finden die Mittel heraus, funktioniert nicht. Und die Debatte, die Sie im Augenblick erleben zum 2-Grad-Ziel, legt davon ein beredtes Zeugnis ab. Denn was ist denn geschehen? Die Politik hat das 2-Grad-Ziel formuliert, die Wissenschaft hat versucht herauszufinden, mit welchen Mitteln das geht. Aber dann ist es scheinbar so, dass der Politik die Kraft für die Implementierung fehlt und schon steht dieses 2-Grad-Ziel wieder zur Debatte, weil es negative Seiteneffekte hat, wie zum Beispiel, dass man bei einem 2-Grad-Ziel in großem Maßstab Biomasse benutzen muss. Und dann ist doch die Frage, ist diese großskalige Biomassenutzung eigentlich damit intendiert oder ist das damit vereinbar, dass wir eigentlich eine nachhaltige Entwicklung wollen? Vor allem aber scheint mir folgendes Problem gegeben zu sein, dass es bei der Formulierung dieser Ziele keine rationale Bestimmung gibt. Die Politik ist dezisionistisch, sie kann willkürlich entscheiden. Und aus meiner Sicht krankt dieses Modell vor allem daran, dass Ziele und Werturteile wie Geschmacksfragen behandelt werden. Das aber kann nicht der Fall sein, denn über Geschmack kann man nicht streiten. Über politische Ziele, über die Frage, wie wir leben wollen, über die Frage, wofür wir leben und sterben wollen. Darüber kann man sehr wohl streiten und darüber muss man streiten. Und zum Zweiten ist es so, dass die Wissenschaftler zwar, wenn sie mit Politikern reden, mit großem Impetus und Pathos dieses Ziel verteidigen, de facto haben sie aber ein anderes Bild im Auge, nämlich das technokratische Ziel. Wissenschaftler neigen dazu, die Welt insofern technokratisch zu sehen, dass sie am liebsten die Ziele und die Mittel zusammen bestimmen. Das ist aus der Einsicht gespeist, dass man diese Ziele und Mittel gar nicht so trennen kann. Man muss sich dann eben die Frage stellen, naja, wenn ein 2-Grad-Ziel erreicht werden soll, ist das optimal? Und wir Ökonomen neigen natürlich besonders zu einem technokratischen Modell, weil wir nämlich ein Instrument an der Hand haben, die Kosten-Nutzen-Analyse. Die Kosten-Nutzen-Analyse erlaubt uns zur gleichen Zeit die Frage zu stellen, welche Mittel sollen ergriffen werden, aber auch natürlich die Frage, ist das 2-Grad-Ziel überhaupt rational? Denn wenn die zusätzlichen Kosten höher wären als der zusätzliche Nutzen, würden Ökonomen sagen, soll man das 2-Grad-Ziel gar nicht versuchen zu erreichen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ein 1,5-Grad-Ziel hätten wir gerne und dann versuchen auf der Basis von solchen Kosten-Nutzen-Analysen Ökonomen zu argumentieren, das kann man tun, aber dann brauchen wir zum Beispiel in großem Maßstab Geoengineering-Optionen. Das ist zum Beispiel das Injizieren von Aerosolen in der Stratosphäre oder eben das Anbringen von großen Spiegeln im Weltall. Bei der Injektion von Aerosolen in der Stratosphäre, wenn vor allem die Atmosphärenphysik und Chemie kaum verstanden ist, gehen bei den meisten Nicht-Ökonomen und Nicht-Klimawissenschaftlern, aber auch bei vielen Naturwissenschaftlern erst richtig die Emotionen hoch, weil natürlich klar ist, dass das Geoengineering einen Eingriff in unser Erdsystem bedeuten würde, das kein historisches Vorbild hat. Und bei solch tiefgreifenden Eingriffen stellt sich natürlich sofort die Frage, ist denn dieses Ziel mit dem, wie wir uns die Welt vorstellen, mit dem, wie wir uns als Menschen zur Natur verhalten wollen, überhaupt vereinbar? Da werden tiefgreifende Fragen der Identität berührt. Und ich kann Ihnen sagen, der IPCC hat im letzten Juni in Peru eine Tagung gehabt zum Geoengineering. Dort mussten die Straßen abgesperrt werden. Es waren viele NGOs abgereist, die dagegen protestiert haben, dass der IPCC sich überhaupt mit einer solchen Frage beschäftigt. Dass man sich überhaupt einer solchen Frage stellen will, eine solche Eingriffstiefe in das Erdsystem zu analysieren. Und viele Menschen spüren an diesem Beispiel, dass an diesem technokratischen Modell etwas zutiefst Falsches ist, weil sie sagen, es gibt moralische Einwände. Wo aber in diesem Modell des der technokratischen Politikberatung können denn moralische Gründe eingebracht werden? Und vor allem aber, wenn Experten beschließen, wir machen ein 1,5-Grad-Ziel mit Geoengineering, dann stellt sich doch sofort die Frage, wie wollen wir denn eigentlich in der Zukunft leben? Wie wollen wir Energie nutzen? Wie wollen wir reisen? Wie wollen wir fahren? Wie wollen wir heizen? Und über diese Fragen eines Lebensentwurfs ist es da unser aller Ernst, dass wir das an die Klimawissenschaftler, an die Atmosphärenphysiker und an die Ökonomen delegieren wollen. Ich glaube, die meisten von uns wären dazu nicht bereit. Und deswegen steht gerade mit der Moderne dieses technokratische Politikberatungsmodell in hohem Maße unter Legitimationsdruck. Das technokratische Modell lebt eigentlich davon, dass die Wissenschaftler die Ziele formulieren und auch die Mittel. Die Aufgabe der Politik ist dann lediglich die Implementierung, die Politik ist der Erfüllungsgehilfe der Wissenschaft. Die Wertfreiheit der Wissenschaft und ein Wertekonsens ist dabei implizit vorausgesetzt. Wenn wir aber über solche Fragen reden, ist dieser Wertekonsens nicht vorausgesetzt, sondern strittig. Und dieses Modell hat nicht mehr eine Vorstellung davon, wie man sinnvoll über Werte streiten kann. Die tatsächlichen Mitteleffekte nach der Implementierung interessieren nicht. Und deswegen ist das für die Wissenschaftler ein so bequemes Modell. Denn scheitert ein solches Projekt, ist immer die Implementierung und die Politik schuld. Die Wissenschaft hätte das natürlich selbstverständlich vorausgesehen. Das ist dann in der Tat eine Gefangenschaft in diesem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit, weil damit die Gesellschaft und die Politik sämtliche relevanten Entscheidungen an die Politik delegiert hätte. Jetzt kann man sagen, wer vertritt denn im allen Ernstes ein solches Modell? Nun ja, expressis verbis vertritt ein solches Modell niemand. Wenn man aber eine gewisse Zeit in wissenschaftlichen Politikberatungsgremien zugebracht hat, einschließlich des IPCC, dann stellt man fest, dass am Ende viele Wissenschaftler eine Neigung haben, ein solches technokratisches Modell zu bevorzugen, denn sie unterstellen meistens, dass Politiker gar nicht in der Lage sind, rational Ziele festzulegen. Und wenn sie das nicht sind, sondern bestenfalls Implementierungsgehilfen sind, kann es doch die Wissenschaft gleich selbst machen.
Professor Ottmar Edenhofer spricht zum Thema Ausbruch aus dem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit, Modelle wissenschaftlicher Politikberatung. Nach einer kurzen Pause geht's an dieser Stelle weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Was aber noch wichtiger ist, ist, unser derzeitiges Wissenschaftssystem hat keine Vorstellung davon, wie man rational über Werte diskutieren will. Das technokratische Modell setzt einen Wertkonsens voraus und damit zunächst einmal erspart man sich den Streit um Werte und auch einen Streit um strittige moralische Legitimations- und Begründungsansprüche. Wir haben versucht, es im IPCC in diesem Sachstandsbericht, der 2014 veröffentlicht wird, aufzubrechen, als wir das erste Mal in der Geschichte des IPCC zwei Dinge getan haben, nämlich ein eigenes Kapitel eingeführt haben über Ethik und professionelle Philosophen eingeladen haben, an diesem Bericht mitzuschreiben. Als wir das erste Treffen hatten zwischen Ökonomen und Philosophen, verbrachten die beteiligten Parteien damit zunächst mal einen halben Tag lang, sich die gegenseitige Verachtung mitzuteilen. Nach einem halben Tag ist der Verachtung zumindest ein gewisses Verständnis gewichen. Und heute sind wir zumindest in der Lage, dass wir anerkennen, dass wir in einem wertepluralistischen Universum leben, dass der Wertkonsens, der hier vorausgesetzt ist, eben nicht vorausgesetzt werden kann. Aber dann stellt sich eben die Frage, wie wollen wir jetzt mit diesem Kollaps der Unterscheidung von Werten und Tatsachen umgehen? Und da gibt es nun also jetzt das pragmatisch-demokratische Modell, das versucht, eine neue Interaktionsform zu bilden. Und diese neue Interaktionsform hat viele Spielarten. Charakteristisch an diesen Spielarten bleibt aber, dass man zunächst mal versucht, die Ziele und Mittel, die Debatten zwischen Politik und Wissenschaft in irgendeinen Dialog zu bringen. Nur bleiben die Verantwortungen zwischen diesen beiden Systemen von Wissenschaft und Politik unklar. Denn natürlich heißt ein Dialog zunächst einmal, man spricht miteinander. Das ist sicherlich besser, als sich gegenseitig die Verachtung mitzuteilen. Aber wenn wir in einen Dialog treten, wenn Wissenschaft mit der Politik in einen Dialog tritt, bleibt doch die Frage bestehen, was das Spezifische der Wissenschaft ist und die spezifische Aufgabe der Wissenschaft. Wie Wissenschaft mit Wertkonflikten umgehen soll und wie die Politik damit umgehen soll, dass die Expertenurteile eben nicht eindeutig sind. Und natürlich gibt es hier viele radikale Varianten, die eben dann dazu übergehen und sagen, naja, genauso wie die Werte subjektiv sind, genauso wie die Werte von Machtfragen durchdrängt sind, genauso ist die Wissenschaft subjektiv, wertbeladen, durch Interessen und Macht gekennzeichnet. Man versteht die Wissenschaft am besten, wenn man sie als eine Stammesorganisation begreift, wo es verschiedene Stämme gibt, eben die Ökonomen und die Physiker, die haben verschiedene hermeneutische Bezugssysteme, die haben verschiedene Sprachspiele, die können sich untereinander eigentlich gar nicht so richtig begreifen und die vermeintliche Objektivität der Wissenschaft löst sich dann eben auf in Geschmacksurteilen. Diese philosophische Position möchte ich hier nicht teilen und deswegen möchte ich Ihnen ganz kurz das pragmatisch aufgeklärte Modell vorstellen. Wenn man sich, zumindest geht es mir so, um einen Ahnherrn bemüht, der zumindest schon intensiv über diese Frage nachgedacht hat, dann wird man fündig bei einem wichtigen Philosophen, manche halten ihn für einen der wichtigsten des 20. Jahrhunderts, nämlich John Dewey. John Dewey war ein Pragmatist, zusammen mit Peirce und William James. Und im Anschluss an Dewey hat ein zeitgenössischer Philosoph, nämlich Hilary Putnam, einen wichtigen Satz getan, mit dem man gestandene Naturwissenschaftler regelmäßig auf die Palme bringen kann. Und deswegen gefällt mir dieser Satz so gut. Er heißt nämlich, es gibt ohne Werte keine Fakten. Also nicht umgekehrt, sondern es gibt ohne Werte keine Fakten. Was meint John Dewey damit? Zunächst einmal in einem ersten Schritt meint er damit, dass das Feststellen, was eine Tatsache ist, einen theoretischen Bezugsrahmen braucht. Mit anderen Worten, auch die Wissenschaft ist auf epistemische Werturteile angewiesen. Die empirischen Daten, die wir erheben, sind unterbestimmt und sie lehren uns nichts darüber, welcher Theorie wir den Vorzug geben sollen. Sondern zusätzlich zu den Daten kommen eben dann Werturteile hinzu, nämlich zum Beispiel das Werturteil der Kohärenz, der Konsistenz, der Einfachheit und der Objektivität. Mit anderen Worten, wenn Wissenschaftler, auch Naturwissenschaftler, entscheiden sollen, für welche Theorie sie sich aussprechen wollen, welche Theorie sich durchsetzt, welche Argumentationsstrategien sie benutzen, um bestimmte Theorien zu erläutern, dann beziehen sie sich zugleich auch auf Werturteile und wohlgemerkt nicht auf Geschmacksurteile. Ein Naturwissenschaftler wäre zutiefst beleidigt, wenn man ihn danach befragen würde, warum er die Evolutionstheorie gegenüber Intelligent Design für die vorzugswürdige halten würde, wenn man sagt, es treffe eben seinen Geschmack besser. Sondern er würde eben sagen, diese Theorie sei kohärenter, konsistenter, sie sei einfacher und sie würde viele Phänomene des Lebenden besser erklären. John Dewey macht nun ein gewichtiges Argument. Er sagt, die epistemischen Werturteile unterscheiden sich von ethischen Werturteilen in ihrer logischen Struktur nicht. Sie sind ein und dasselbe. Das ist gewiss philosophisch keine unumstrittene Behauptung, Aber mir scheint diese Behauptung für die weitere Vorgehensweise in hohem Maße produktiv zu sein. Denn sie sagt zunächst einmal und behauptet, dass man über Werturteile rational reden kann und streiten kann. Jetzt bringt aber John Dewey einen weiteren Schritt voran, nämlich, dass er sagt, wie können wir denn über Werte rational streiten? Und dazu macht er folgende Argumentationsfigur und sagt, wenn wir uns über Ziele verständigen, wenn wir versuchen, Ziele umzusetzen, dann haben diese Ziele und unsere Handlungen Wirkungen. Und wir können diese Wirkungen im Lichte unserer Handlungsabsichten bewerten. Und es gibt nun Mittel, die unsere eigenen Handlungsabsichten untergraben. Also, man könnte zum Beispiel sagen, wir wollen ein 2-Grad-Ziel erreichen. Und dann würde man fragen, ja, was soll denn dieses 2-Grad-Ziel zum Ausdruck bringen? Und man könnte argumentieren, es soll zum Ausdruck bringen, dass wir uns nachhaltig verhalten wollen. Wir wollen das Erdsystem, die Funktionsfähigkeit des Erdsystems nicht stören. Wenn dann ein Wissenschaftler kommt und sagt, ja, aber um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, was nach Lage der Dinge der Fall ist, müssen wir in großem Maßstab Bioenergie nutzen. Und dann kann man weitergehen und sagen, ja, wenn wir Bioenergie nutzen, was hat das für Wirkungen auf die Biodiversität, auf die Nahrungsmittelsicherheit, auf die Nahrungsmittelpreise? Und man kommt dann vielleicht zu dem Ergebnis, im radikalsten Falle, dass wenn man sehr viel Bioenergie benötigt, dass man dann zwar das Klima rettet, aber unter der Hand die Biosphäre zerstört hat. Damit sind aber die Grundlagen des 2-Grad-Ziels, nämlich nachhaltig sein zu wollen, auch aufgelöst. Mit anderen Worten, wir stellen uns die Frage nach Dewey, wenn wir unsere Handlungen ethisch bewerten, ob wir Mittel ergreifen, mit denen wir die eigenen Handlungsgrundlagen untergraben. Das Prüfkriterium ist für John Dewey eines der wichtigsten Ausgangspunkte, um über Ziele rational zu streiten. Und das scheint mir ein besonders produktiver Ansatz zu sein. Wir haben hier zum Beispiel ein 2-Grad-Ziel, ein Politikziel, und wir erlauben, dass es für eine gewisse Zeit auch über das 2-Grad-Ziel hinausschießen kann. Und dann versuchen wir, uns klar zu werden darüber, mit welchen Mitteln wir das erreichen können. Und nehmen wir an, wir haben hier ein Mittel A, einen bestimmten Energiemix, wo wir direkte Effekte erreichen, nämlich die Emissionsreduktion, negative Nebenwirkungen, zum Beispiel das Nutzen von Bioenergie, und wir haben vielleicht auch Co-Benefits. Dann haben wir vielleicht einen anderen Pfad, wo wir geringe direkte Effekte haben, aber damit auch unsere negativen Nebenwirkungen in Schach und Proportion halten und die Co-Benefits eben entsprechend erweitern. Und dann können wir uns eben die Frage stellen, wenn wir unsere Ziele im Licht der Mittel betrachten, ob wir dann dazu angehalten sind, unsere Ziele in diesem Lichte nochmal neu zu überdenken. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe ein 2-Grad-Ziel ohne einen Overshoot und sehe dann, dass die negativen Auswirkungen besonders hoch sind, dass ich die Bioenergie nicht in Schach und Proportion halten kann und werde dann vielleicht nach mehreren Iterationsschleifen dazu kommen, dass ich ein 2-Grad-Ziel mit Overshoot vertrete und dann eben mit der Begründung, dass das eben sehr viel vorteilhaftere Wirkungen hat, dahingehend, dass das Klima geschützt werden kann. Was ich Ihnen aber damit vermitteln will, ist ein weiterer Schritt, dass viele von uns sich über ihre Ziele erst dann im Klaren werden, wenn sie über die Mittel nachdenken und wenn sie in einen Dialog eintreten oder in einen gedanklichen Prozess, in dem sie die Mittel im Lichte ihrer Ziele bewerten und umgekehrt. Mit anderen Worten, wir leben gar nicht in einer Welt, in der die Fakten und die Werte so klar getrennt sind, sondern sie beziehen sich aufeinander und sie verwickeln uns gewissermaßen in einen Lernprozess. Dieser kognitive Lernprozess, der in uns sich abspielt, das ist die Aufgabe dieses pragmatischen, aufgeklärten Modells, müssen wir auch sozial hinbekommen. Wir müssen also die Politiker und die Wissenschaftler in einen sozialen Lernprozess verwickeln, indem wir durchaus die Politik mit einbeziehen, uns die Ziele zu formulieren, in der die Wissenschaft die Aufgabe übernimmt, diese Implikationen der Ziele zu explorieren, in der aber im Lichte wissenschaftlicher Ergebnisse diese Ziele neu iteriert werden können. Und dieser ständige Iterationsprozess führt dazu, dass es sehr wohl zu einer Arbeitsteilung kommen kann zwischen Wissenschaft und Politik und dass sich die Wissenschaft eben gerade nicht anmaßt, über die Frage zu urteilen, wie wir leben sollen, aber Das kann nur gelingen, wenn die Wissenschaft bereit ist, mit der Öffentlichkeit in einer anderen Weise zu kommunizieren als bisher. Wie könnte das passieren? Nun, zunächst einmal gefällt mir am meisten das Bild des Kartografen. Die Wissenschaft hätte in diesem Bild die Aufgabe eines Kartografen. Wir haben einen Startpunkt, wir entwerfen zusammen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik bestimmte Ziele. Aber der erste wichtige Schritt für die Wissenschaft ist dann, sich klar zu werden, dass es zum Erreichen eines Zieles meistens mehrere Wege gibt. Und deswegen sollte in einem pragmatisch aufgeklärten Modell der wissenschaftlichen Politikberatung das Adjektiv alternativlos gestrichen werden. Denn in Tat und Wahrheit ist meistens nichts alternativlos. Diese Aufgabe, von einem heutigen Startpunkt aus zu einem gewissen Ziel mehrere Wege zu explorieren, dafür ist unser Wissenschaftssystem schlecht gerüstet. Es ist sogar so, dass es den meisten Wissenschaftlern zuwider ist, diese verschiedenen gangbaren Pfade zu explorieren. Warum ist es ihnen zuwider? Es ist ihnen deswegen zuwider, weil sie sich damit selbst über ihre eigenen Vorurteile Rechenschaft ablegen müssen, und das tut keiner von uns besonders gerne. Im IPCC haben wir mehrfach gesagt, nun gut, wenn es also Leute gibt, die sagen, man kann Klimaschutz mit Nuklearenergie erreichen, dann soll eben diese Gruppe versuchen zu explorieren, wie man Klimaschutz mit weltweitem Ausbau der Kernenergie erreicht. Das ist keine sehr populäre Szenario mehr, war aber vor 4 Jahren in hohem Maße populär. Aber dann hat diese Gruppe auch die Pflicht, uns darüber zu informieren, welche Risiken damit in Kauf genommen werden, welche Kosten das verursacht und was die institutionellen Implikationen sind. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die sagen, man kann das hauptsächlich mit erneuerbaren Energien machen. Das ist ein ganz anderes Modell wissenschaftlicher Politikberatung als folgendes Modell, das gang und gäbe ist. Wenn es 2 Wissenschaftlergruppen gibt in einem Gremium, wo die eine für Kernenergie, die andere für Erneuerbare ist, einigt man sich meistens auf einen Mittelwert. Der größte Schock meines professionellen Lebens war, als ich 2007 an den Verhandlungen zum Abschluss des 4. Sachstandsberichts teilgenommen habe, als um 3 Uhr früh der Vertreter der Vereinigten Staaten gesagt hat, ich finde, man könnte auf der Basis dieses Gutachtens sagen, dass 30% Kernenergie machbar sind. Daraufhin hat eine andere Delegation gesagt, das lassen wir nur zu, wenn wenigstens 40% Erneuerbare dabei herauskommen. Das ist ein Missbrauch und ein fehlgeleitetes Modell der Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Politik, wenn sich Politiker gewissermaßen als Ersatzverhandlungsführer aufführen, wenn sie gewissermaßen das, was der politische Prozess leisten soll, nämlich Kompromisse zu finden, vorwegnehmen. Es scheint mir wesentlich sinnvoller und gesünder zu sein, wenn die Wissenschaft hier diese Karten zeichnet, diese gangbaren Wege und eben dann die Politik über die Implikationen informiert. In diesem Sinne sehe ich die Wissenschaft hier in der Rolle eines Kartografen. Und das ist genau das, was wir im IPCC im Augenblick versuchen. Es geht nicht nur darum, dass wir dann die verschiedenen gangbaren Wege aufzeichnen, sondern es ist eben auch wichtig, dass wir dann die möglichen Evaluationskriterien, Bewertungskriterien offen auf den Tisch legen. Das versuchen wir hier mit solchen Framing Chapters zu erreichen. Dann versuchen wir hier in diesem 3. Teil die Karten zu zeichnen, um dann am Schluss über die politischen Steuerungsinstrumente nachzudenken. Nun, ist das aus meiner Sicht deswegen so besonders wichtig, weil die Öffentlichkeit und manche Blogs nicht so genau verstehen, was der IPCC eigentlich macht. Ich habe einmal in der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, Klimapolitik heißt nicht mehr und nicht weniger als die Umverteilung des Weltvermögens. Daraus ist geworden, dass ein IPCC-Official sagt, Climate Policy should be redistribution of the world's wealth. Und daraufhin kam es dann zur Reaktion, dass man gesagt hat, wer umverteilt, ist ein Dieb. Was ich gesagt habe ist, wenn man 12.000 Gigatonnen Kohlenstoff im Boden hat, in Form von Kohle, Öl und Gas, und nur noch 300 oder 230 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagert, dann zwingt man oder überredet man die Besitzer von Kohle, Öl und Gas, den Großteil ihrer Ressourcen und Reserven im Boden zu lassen. Und wenn dann CO2 mit einem Preis belegt wird, dann wird ein Teil der Einkommen aus dem Verkauf von Ressourcen in eine Klimarente transformiert, die dann in der einen oder anderen Weise umverteilt wird. Ich glaube, dass ich die wissenschaftliche Objektivität nicht verlassen habe, weil ich nicht gesagt habe, man solle umverteilen, sondern ich habe gesagt, das ist die Konsequenz der Umverteilung und habe dann auch begründet, warum aus meiner Sicht deswegen die internationalen Klimaverhandlungen so schwer sind. Weil es eben genau die Herausforderung beschreibt, die internationalen Klimaverhandlungen von vielen anderen Umweltproblemen unterscheidet, nämlich dass hier gravierende, heftigste, dramatischste Verteilungskonflikte involviert sind. Was ist also das Versprechen und die Herausforderung des pragmatisch aufgeklärten Modells? Es sollte eine Diskussion über konkrete Welten ermöglichen, anstatt einen endlosen Streit über abstrakte Werte. Es sollte die Möglichkeit eröffnen, für die Wissenschaft viele gangbare Wege zu explorieren. Und dann gibt es zwei Vorwürfe. Wenn man also gewissermaßen die wissenschaftliche Politikberatung eindampft auf die Aufgabe einer Kartografie, dann kommen zwei wesentliche Einwände. Erstens, dann wird die Wissenschaft zahnlos. Denn eine Wissenschaft, die sich lediglich mit dem Zeichnen von Karten beschäftigt, scheint zu ignorieren, dass man es mit Machtfragen und Verteilungsfragen zu tun hat. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich dann mit der Politik und ihren Machtkämpfen? Und Ihnen, statt jetzt hier eine lange Theorie dazu zu erläutern, möchte ich Ihnen dazu eine ganz kurze Erfahrung berichten. Sie wissen vielleicht, im IPCC gibt es einen dicken Bericht von 1000 Seiten. Den schreiben die Wissenschaftler. Und dann gibt es einen sogenannten Summary for Policymaker, der hat so irgendwie zwischen 6.000 und 9.000 Wörtern. In einer Woche muss jedes Wort von allen Regierungen abgestimmt werden. Und erst wenn diese 9.000 Wörter alle abgestimmt werden, kann der Bericht veröffentlicht werden. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass bei dieser Abstimmung von diesen 9.000 Wörtern ein lebendiger Kuhhandel losgeht, der jeden, der aus Niederbayern kommt, so wie ich, mit heller Freude erfüllt. Wir bringen uns da regelmäßig bei solchen Verhandlungen an den Rand des Wahnsinns und obwohl ich selbst nie Drogen genommen habe, glaube ich jetzt zu verstehen, was Drogengenuss bedeutet, denn nach 26 Stunden Verhandlungen sieht man also irgendwie rosarote Elefanten durch den Raum laufen. Entscheidend ist aber Folgendes. In diesem Bericht zu den Erneuerbaren gab es einen dramatischen Konflikt mit einer Nation, nämlich Brasilien. Brasilien hat sich damals unglaublich darüber aufgeregt, dass die Bioenergie und vor allem natürlich Ethanol schlecht bewertet wird. Das war im Vorfeld einer EU-Entscheidung zur Regulierung von Biofuels und Bioenergie im weiteren Sinne. Also hatte Brasilien das Interesse daran, alle Hinweise darauf, dass die Biofuels indirekte Landnutzungsemissionen induzieren, aus diesem Bericht zu tilgen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es ist ihnen nicht gelungen. Warum ist es ihnen nicht gelungen? Es ist ihnen deswegen nicht gelungen, weil in den Statuten des IPCC steht, die Regierungen dürfen dann den Summary for Policymaker, also die Zusammenfassung für die Entscheidungsträger, nur verändern, wenn das durch den Bericht als Ganzes gedeckt ist. Und dann entsteht Folgendes. Eine Regierung, die diesen Bericht verändern will, oder den Summary for Policymaker verändern will, muss den gesamten Bericht gelesen haben. Sie muss sozusagen die ganzen Sachzusammenhänge verstehen und wenn sie argumentiert im Plenum, dann muss sie dazu wissenschaftliche Argumente benutzen. Damit entsteht in Situationen völliger Übermüdung etwas ganz Großartiges. Sie erleben nämlich, dass eine Nation nicht nur auf die Kategorie von Interesse und Macht Bezug nimmt, sondern auf die Kategorie der Wahrheit und der Objektivität. Das ist aus meiner Sicht eine der Sternstunden für mich gewesen, wissenschaftlicher Politikberatung. Und deswegen scheint es mir lohnend zu sein, dass die Wissenschaft solche Landkarten malt. Die Landkarten, meine Damen und Herren, ersetzen das Reisen nicht. Die Kartografie ersetzt nicht die Schönheit einer Landschaft und ersetzt auch nicht den Wind und den Sturm, dem man beim Reisen ausgesetzt ist. Aber jeder Wanderer hat eine Landkarte bei sich. Und das ist die Aufgabe von uns Wissenschaftlern. Wir sollten nicht die Kompromisse vorwegnehmen, die die Politiker erreichen sollen. Wir sollten nicht die Mehrheiten organisieren, aber wir sollten ihnen in aller Bescheidenheit solche Landkarten zur Verfügung stellen. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, hätten wir viel erreicht. Wir hätten nämlich dann Wissenschaft und Politik in einen sozialen Lernprozess involviert. Wissenschaft könnte dann eine große Rolle spielen und auch die Politik, ohne dass wir uns dann verfangen im stahlharten Gehäuse der Hörigkeit. Herzlichen Dank.
Der Hörsaal informierte heute über Ausbruch aus dem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit, Modelle wissenschaftlicher Politikberatung. Die Rede hielt Professor Ottmar Edenhofer, politischer Berater im Weltklimarat IPCC. Er ist Ökonom und wirkt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Vorlesungsreihe wird veranstaltet von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Leibniz-Gemeinschaft. Die Aufzeichnung stammt vom 11. Dezember 2012.
D-Radio Wissen. Hörsaal.